sind im ersten Korintherbrief im Kapitel 9. Im Kontext, Paulus hat er zu den Korinthern darüber gesprochen, über das Verhalten, das die Stärkeren den Schwächeren gegenüber haben sollen. Und zwar nicht so, wie wir es uns oft denken, der Stärkere drückt seine Rechte durch, sondern nein, der Stärkere, der soll die Schwächen des Bruders oder der Schwester in Liebe tragen. Konkret ging es um das Essen von Götzenopfernfleisch, von Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Die einen, die Stärkeren, haben gesagt, diese Götzen, die sind wirklich nichts, die sind nichts. Deswegen kann ich auch das Essen, was ihnen geopfert wurde, das ist kein Problem. Dieser Götze, der wird mein Schnitzel nicht beeinträchtigen. Und die anderen, die Schwächeren, die haben gesagt, nee, das ist nichts eigentlich. Das fühlt sich unrein an, das ist ein Kompromiss, da unterstützt du den Götzentempel, wenn du dort dein Fleisch einkaufst. Und die hatten ein echtes Problem damit. Und im Vers 13, im Kapitel 8, hatte Paulus so seine Einstellung zu dem Thema wiedergegeben und hat gesagt, darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt oder Anstoß gibt, so will ich in Ewigkeit überhaupt kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Paulus hatte diese radikal liebevolle, selbstlose Einstellung. Ich gebe meine Rechte, meine Freiheiten auf, aus Liebe meinem Bruder oder meiner Schwester gegenüber. Ja, ich habe die Freiheit, mein Schnitzel zu essen, egal woher das kommt. Aber wenn mein Bruder, wenn meine Schwester, wenn die Anstoß daran nimmt, wenn das was wäre, was sie verführen würde, gegen ihr Gewissen zu handeln, gegen ihre Überzeugung zu handeln, dann verzichte ich gern drauf aus Liebe zu ihm. Geistliche Wohl meines Bruders ist wichtiger, ist höher als meine Freiheit. Es gibt Dinge, die ich höher achte als meine Rechte. Kapitel 9 jetzt wird sich der Paulus selbst als Vorbild hinstellen. Und zwar in einem anderen Bereich seines Lebens. Sieh, der Paulus war ein guter Leiter, er hat es vorgelebt, was er gepredigt hat. Und es wird jetzt hier konkret darum gehen, dass er in Korinth auf sein Recht auf materielle Unterstützung als Apostel verzichtet hat, durch die Gemeinde. Nämlich um eines höheren Ziels willen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Es war nicht der einfachste Weg, den der Paulus hier gewählt hat, aber es war der beste Weg für die Geschwister und für die, die er erreichen wollte, für Jesus. Und er wählt dieses Beispiel natürlich auch nicht willkürlich, sondern da ist schon eine Zurechtweisung drin für die Korinther. Der Paulus hatte die Gemeinde in Korinther gegründet und hat dann 1,5 Jahre, ungefähr, vielleicht ein bisschen länger, dort selbstlos gedient. Und dann, nachdem er weitergezogen war, die Gemeinde verlassen hatte, da ist eigentlich wirklich so bergab gegangen mit der Gemeinde. Wir wissen das bis jetzt schon, dass die Gemeinde in Korinth ein ziemliches Chaos war. Dass sie sehr unreif waren, sehr weltlich, sehr fleischlich gesinnt. Und wir haben auch schon gesehen, dass die Leiter, die dort nach dem Paulus gekommen sind, dass die falsche Motivationen hatten. Die waren aufgebläht. Und einige haben begonnen, auf den Paulus selbst runterzusehen. Das ist eine beliebte Art, sich selbst aufzublähen oder sich selbst größer zu machen, als man wirklich ist. Und eine Möglichkeit ist, dass ich einfach den anderen niedriger mache und zur Sau mache und runter mache. Und so ging es auch dem Paulus. Gab es eine Gruppe, Paulus hat einen Fanclub in Korinth, die haben ihn schon eigentlich gegen das, was gut ist und richtig ist, hochgehoben. Aber dann gab es eben auch Leute, die ihm nicht wohlgesonnen waren. Gab es Leute, die sich selbst hervortun wollten auf seine Kosten und die den Paulus eigentlich so als Konkurrenten gesehen haben, als Gefahr für ihren eigenen Stand. Und die haben begonnen, den Paulus abschätzig zu behandeln. Wir brauchen den Paulus nicht. Der Paulus, der macht sich nur wichtig. Paulus, der ist eigentlich kein richtiger Apostel. Und deswegen verdient es auch nicht, dass wir ihn so behandeln wie ein Apostel. Ist für uns heute eigentlich fast unvorstellbar. Ich meine, wir lesen diese Briefe der große Apostel Paulus und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich, der Paulus ist mein Held. Ich bin beeindruckt von dem Paulus. Und für mich ist es fast unvorstellbar, wie die Leute ihn da behandelt haben. Besonders von dieser Gemeinde, die der Paulus gegründet hat. Diese Menschen, die ihm wirklich alles zu verdanken haben. Waren furchtbar undankbar. Und Paulus wird diese Leute jetzt hier auch zurechtweisen in seinem Beispiel, wie er verzichtet hat auf seine Rechte als Apostel. Nämlich bevor er über seinen Verzicht spricht, wird er erstmal sein Recht als Apostel etablieren hier. Und er sagt in Vers 1, bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht die Freiheiten der anderen Apostel? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Wir wissen aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, dass es eine Bedingung war für das Apostelamt im engeren Sinn. Dass er den auferstandenen Jesus gesehen hat. Das Wort Apostel heißt eigentlich nur so viel wie Gesandter. Jemand, der ausgesandt ist vom Herrn. Und im engeren Sinn, also ist der allgemeine Sinn, jeder, der ausgesandt ist im Herrn, ist eigentlich ein Apostel im allgemeinen Sinn. Aber im engeren Sinn waren es natürlich die 12 Apostel, mit denen Jesus seine Gemeinde begründet hat. Und Paulus, der war beides. Er sagt, habe ich nicht Jesus gesehen? Jesus ist ihm begegnet, dort auf der Straße nach Damaskus, der auferstandene Herr. Und er hat ihn dort persönlich berufen in diesen Dienst. Und der Paulus hatte alles Recht dazu. Er konnte mit Recht zu Beginn dieses Briefes schreiben, Paulus, ein berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Paulus war ganz sicher ein Apostel. Stellt hier rhetorische Fragen. Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelsamts seid ihr im Herrn. Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat ihnen das Evangelium gebracht. Er hat sie zu Jesus geführt. Kapitel 4 hat er gesagt, wenn ihr doch 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt, durch das Evangelium. Ich bin euer geistlicher Vater. Also wenn andere mein Apostelamt, meine Berufung verleugnen könnten, dann ihr nicht. Ich bin euer geistlicher Vater. Deshalb seid ihr, euer Glaube, die Existenz eurer Gemeinde, ihr seid mein Siegel. Das heißt, die Bestätigung war wie eine notariell beglaubigte Unterschrift damals. Ihr seid mein Siegel für mein Apostelamt. Ihr seid die Letzten, die meine Berufung in Frage stellen können. Ihr seid der lebendige Beweis eigentlich, dass ich ein Apostel bin. Und Paulus wird jetzt einige weitere Fragen stellen, weitere rhetorische Fragen. Es war offensichtlich, dass der Paulus recht hatte, aber er lässt die Korinther das in einem gewissen Sinn selbst beantworten. Das ist so eine rhetorische Frage, das ist nochmal so eine, vielleicht so eine Schaufel drauflegen, nochmal so ein bisschen stärker, als wenn er nur hier eine Aussage machen würde, so ist es. Vers 4, haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Nämlich auf Kosten der Menschen, denen wir dienen, Versorgung unserer materiellen Grundbedürfnisse. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Jesus hat zu den 12 Aposteln gesprochen in Matthäus 10, Verse 5 bis 11, wer mitlesen will. Und als er sie ausgesandt hat, hat er zu ihnen gesagt, geht hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Und dann sagt er, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab. Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis er weggeht. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn ihr rausgeht zu missionieren, dann die Geschwister, die dort vor Ort sind, wenn euch einer aufnimmt, jeder Arbeiter ist wert seines Lohns, zu essen und zu trinken und versorgt zu werden. Lukas 10 sagt Jesus eigentlich was Ähnliches zu den 70. Nicht nur die 12 Apostel im engeren Sinn, sondern auch die Apostel, die Gesandten im weiteren Sinn. Er sagt dort zu den 70, die er aussehen. Er sagt wieder, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen mit euch. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Wenn du im Reich Gottes arbeitest, dann hast du auch das Recht auf materielle Versorgung von denen, denen du geistlich dienst. Sollst du nicht hungern müssen. Vers 5, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, das ist der Petrus? Als Arbeiter im Reich Gottes haben wir nicht nur das Recht auf persönlichen Unterhalt, sondern auch auf den Unterhalt unserer Familie. Paulus war nicht verheiratet, aber die Brüder Jesu waren verheiratet. Und die anderen Apostel und der Petrus. Und sie haben ihre Frauen mitgenommen, als sie auf Reisen gegangen sind. Und das war in Ordnung. Und die Gemeinden, denen sie gedient haben, die waren dazu verpflichtet, auch ihre Familien zu versorgen und die Frau zu versorgen, wenn sie die mit hatten. Die konnten nicht nur sagen, naja, wir wollen nur dich, Petrus, aber deine Frau, die muss fasten. Die lass daheim. Die hat keinen Anspruch auf Unterhalt. Und es scheint, dass die Gemeinde in Korinth andere unterstützt hat. Nur den Paulus nicht. Und Paulus sagt hier, ich hätte dasselbe Recht wie sie. Interessanter Vers. Widerlegt auch einige katholische Lehren und katholische Praktiken. Einmal spricht hier von den Brüdern Jesu. Maria und Josef hatten offensichtlich andere Nachkommen. Maria war nicht ewig jungfräulich. Es war auch ganz normal in der damaligen Kultur, viele Kinder zu haben. Sollten wir erwarten. Zweite, was wir hier sehen, ist, dass die Apostel und insbesondere auch der Petrus, der angeblich der erste Papst sein soll, dass der verheiratet war. Pflichtzölibat ist offensichtlich nicht biblisch. Aber wir sehen hier auch einmal mehr wieder die Betonung, dass ein Christ nur einen gläubigen Partner heiraten soll. Paulus sagt hier, haben wir kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen. Und er spricht hier nicht von Inzucht. Er spricht von einer Schwester im Herrn. Betont das immer wieder. Hey, wenn du gläubig bist, dann heirate doch nur einen gläubigen Partner. Ich denke, wenn man wirklich die Bibel offen liest, kann man das nicht versäumen. Vers 6. Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Das heißt nicht, dass geistlicher Dienst keine Arbeit ist. Es ist eine harte Arbeit, wenn man es ernst nimmt. Und ich bin davon überzeugt, wer im geistlichen Dienst ist, der soll hart arbeiten. Der soll das Beste geben, wie jeder Christ, der arbeitet. Wir arbeiten nicht uns selbst, wir arbeiten als dem Herrn, heißt es im Kolosserbrief. Ich finde, es ist eine Schande, wenn jemand im geistlichen Dienst ist und faul ist oder bequem ist. Und leider gibt es vereinzelt. Aber ich muss auch sagen, die allermeisten, die ich kenne, die nehmen das sehr ernst. Und die sind harte Arbeiter. Und das soll so sein. Das ist meine Überzeugung. Und ich habe immer danach gehandelt. Es ist ein Vorrecht, im Dienst zu sein. Es ist eine Freude. Und ihr wollt das Beste geben. Es ist eine Freude. Ich würde nichts lieber tun. Aber Dienst hat auch seine besonderen Herausforderungen. Eine Sache, die mir ein bisschen schwerfällt, weil ich ein sehr projektorientierter Mensch ist, ist, dass die Ergebnisse deiner Arbeit nicht so sichtbar sind, nicht so greifbar sind im geistlichen Dienst. Warum? Weil du mit Menschen zu tun hast, mit geistlichen Dingen, in geistliche Dinge investierst, Beziehungsarbeit. Das heißt, einerseits, du kannst abends nicht heimgehen, Tür zu machen, sagen, hey, ich habe meinen Job getan, es ist Schluss. Aber andererseits, das heißt auch, dass die Frucht deines Schaffens oft erst sehr zeitversögert, wenn überhaupt sichtbar wird. Vielleicht ein paar Monate später, wo du Veränderung siehst in Menschen. Du kannst nicht am Ende deines Tages oder am Ende deiner Woche das fertige Produkt präsentieren. Sagen, ich habe heute ein Bad gefliest oder ich habe 20 Maschinen verkauft. Ist auch so, du arbeitest 60, 70, 80 Stunden die Woche und am Ende hast eigentlich relativ wenig Greifbares vorzuweisen. Man sieht die Auswirkung vom Gebet zum Beispiel nicht gleich. Zumindest oft, manchmal schon. Aber oft nicht gleich, deswegen fällt es uns so schwer zu beten. Oder wie quantifiziert man das, wenn man sich mit anderen Pastoren zum Gebet trifft, um gemeinsam für die Region zu beten? Oder Ergebnis von einem seelsorgerlichen Gespräch oder von einem Männerabend von mir aus oder einem Versuch, Kids für Jesus zu erreichen. Ist oft nicht so greifbar. Denk, vielleicht verstehen das noch Mütter, Hausfrauen am besten. Das ist ähnlich, das ist auch so Beziehungsarbeit, Erziehungsarbeit. Und manchmal schaut man am Ende vom Tag zurück und fragt sich selbst, hey, was habe ich geschafft? Noch ermutigender ist es natürlich, wenn andere Leute dich fragen. Das passiert ab und zu. Meistens sind das die, die nicht so involviert sind, die eher Konsumenten sind, die im Pastor sehen, 2 Stunden in der Woche, wenn er predigt. Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Der arbeitet doch nur 4 Stunden in der Woche, oder? Und die Leute sehen nicht die geistliche Arbeit, die Vorbereitung, die dahinter steckt. Oder die Beziehungsarbeit, die zum Beispiel hinter so einer Sache wie der Jesus Night oder in Camps, solchen Dingen stecken. Viele Leute fragen nicht, wie kommt der Stuhl, auf dem ich hier sitze, hierher? Oder das Abendmahl überfahren, wo kommt das her? Oder die Folien, die hier aufgelegt werden, wie entstehen die? Oder die Kassetten, die bestellt werden? Oder Webseite ins Netz? Wer bezahlt die Rechnungen, die wir als Gemeinde haben? Oder wie kommen die Seiten auf die Gitarre oder Büroarbeit, der ganze Kleinkram, der mit dranhängt? Und genauso geht es auch allen anderen Mitarbeitern. Leute sehen nicht, was für eine Arbeit drinsteckt im Kindergottesdienst. Wenn Petra, wenn Marianne den Kindern unten dienen. Ah ja, die machen 1 Stunde in der Woche. Da steckt viel mehr hinten dran an Gebet, an Vorbereitung, an investieren. Oder Iris, die unsere Buchhaltung, unsere Bücher in Ordnung hält. Wer sieht es? Ja, die schreibt uns die Spendenbescheinigungen einmal im Jahr. Da steckt viel mehr hinten dran. Oder wer fragt, wie das Schaufenster gestaltet wird? Oder wie es kommt, dass die Gemeinde geputzt ist? Oder dass Getränke in der Coffeebar sind? Viele Leute nehmen es selbstverständlich. Und deswegen ist wichtig, wenn wir dem Herrn dienen, ist wichtig, dass wir unseren Dienst nicht für Menschen tun, sondern für den Herrn. Weil wisst ihr, was er sieht? Und er wird uns belohnen dafür. Und das ist unsere Motivation. Vers 6 hier. Haben wir allein, ich und Barnabas, kein Recht, nicht zu arbeiten? Das Recht, sich nicht selbst mit einem Nebenjob versorgen zu müssen, sondern durch einen Dienst versorgt zu werden. Das Recht auf Unterstützung durch die Gemeinde bzw. den Menschen, denen wir dienen. Vers 7, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wenn du willst Kampfpilot werden, dann weißt was, spar mal an, kauf dir dein Flugzeug und dann spar mal an, dass du bei uns in der Luftwaffe dienen kannst. Muss dich selbst versorgen. Oder wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Da gibt es nicht viel Winzer in der Pfalz, wenn das so wäre. Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Hirte oder Bauer lebt davon. Und wenn das so ist, gilt das nicht auch für einen Offizier in der Armee Gottes oder für einen Arbeiter im Missionsfeld, für einen Hirten der Herde Gottes? Hat der nicht auch ein Recht, davon zu leben? Paulus sagt hier, schaut euch um. Jeder, der arbeitet, wird entschädigt dafür. Was er tut, kann leben von seiner Arbeit, nicht auch ich für meine Arbeit. Er sagt diesen Korinthern, ihr würdet keinem anderen, der manuell für euch arbeitet, seinen Lohn vorenthalten. Aber ihr tut es mit mir, weil ich einen geistlichen Dienst tue, den ich für euch arbeite. Erste Argument von Paulus war Vergleich mit den anderen Aposteln. Das Argument hier ist aus der allgemeinen menschlichen Erfahrung. Dritte Argument, was er aufführen wird, ist aus dem Alten Testament. Und es ist wichtig. Wir sollen uns immer fragen, was sagt das Wort Gottes? Nicht nur unsere Erfahrung, das ist nicht der Maßstab für das, wie wir leben und für das, was wir glauben. Wir sollten immer fragen, was sagt Gottes Wort? Vers 8, rede ich dies etwa nach Menschenweise? Und was sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Haben die Ochsen verwendet, um das Getreide auszutreten. Haben die irgendwo angebunden und er ist dann im Kreis gelaufen und ist auf dem Getreide herumgetrampelt und da wurden diese Getreidekörner aus der Spreu oder dem Zeug, wo die dran wachsen. Seht schon, ich bin wahnsinnig gebildet, was Landwirtschaft anbelangt. Haben das da rausgetreten auf jeden Fall aus dem Ding. Und es wäre grausam gewesen, dem Ochsen, der da über sein Futter läuft und arbeitet, ihm das Maul zu verbinden. Den arbeiten zu lassen, aber nicht essen zu lassen. Aber das wurde nicht vor allem um den Tierschutz willen geschrieben, obwohl auch das eine Anwendung sein mag von dieser Stelle, sondern es ist ein Zitat aus 5. Mose Kapitel 25. Und im ganzen Kontext dort geht es darum, um Beziehungen zwischen uns Menschen. Einem Menschen mit seinen Mitmenschen. Und auch dies ist hier ein geistiges Prinzip für Beziehungen. In dem Fall geht es darum, Versorgung von Arbeitern im Reich Gottes. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben. Im 1. Timotheus, im Kapitel 5, Verse 17 und 18, wird die Stelle hier über den Ochsen im selben geistigen Sinn angewandt. Es geht in dem Abschnitt um Älteste, um Aufseher, um Pastoren. Und er sagt, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Vers 11, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Vierte Prinzip hier, vierte Argument von Paulus ist ein Vergleich zwischen dem Geringeren und dem Wertvolleren. Sagt, wir haben unser Leben hingegeben für euer geistiges Wohl. Ist es jetzt etwa eine große Sache, wozu ihr euch überwinden müsst, dass ihr uns von eurem materiellen Überfluss versorgt? Und das Traurige war, für die Korinther war es eine große Sache. Ist unglaublich, wie reich gesegnet, wie beschenkt, wie reich die Gemeinde war, dass der Apostel Paulus die persönlich gelehrt hat und genährt hat und ihnen gedient hat, sie zu Jüngern gemacht hat. Wie gesegnet die Gemeinde in Korinth war, dass Paulus ihnen gedient hat. Paulus, dieser begnadete Lehrer, dieser Mann, der geistliche Einsichten gehabt hat wie wenige andere. Mann, der Gnade wirklich verstanden hat. Er war ein harter Arbeiter, ein aufopfernder Diener und ein bescheidener, ein demütiger Mann dabei und ein heiliger Mann, ein wunderbares Vorbild. Wie reich die Gemeinde war. Und sie haben sich geweigert, ihm ein Sandwich zu kaufen. Das war eine große Sache für sie. reflektiert, was für Menschen die Korinther waren, was ihnen wichtig war. Ganz offensichtlich waren denen materielle Dinge wichtiger, haben das wichtiger genommen, haben die höher eingeschätzt als geistliche Dinge. Hatten kein Bewusstsein für das, was wirklich wertvoll ist im Leben. Ihnen waren materielle Dinge wertvoll. Und geistliche Dinge, das war irgendwie billig. Das war nicht so wichtig. Es wäre keine Frage gewesen, dass sie Hirten oder Feldarbeiter entlohnt hätten oder versorgt hätten, die für sie gearbeitet haben. Ja, die bringen ja materiellen Gewinn, das bringt was. Aber der Paulus, der Prediger, bringt uns vielleicht geistlichen Gewinn, aber das ist nicht so wichtig. Was kann ich mir denn darum kaufen? Kommt euch das bekannt vor? Ah, darum kann ich mir nichts kaufen. Menschen in unserer Gesellschaft. Auch viele Christen haben falsche Prioritäten, falsche Wertigkeiten in ihrem Leben. Wir nehmen im Allgemeinen das Materielle viel zu wichtig. Und wir schätzen geistlichen Reichtum nicht. In meinem Leben kommt das Wichtige zuerst. Karriere und das Sparbuch und dass ich den Urlaub finanzieren kann und sich materiell abgesichert bin und ein bisschen Wohlstand anhäufen kann. Und dann, wenn ich noch dazu komme, dann lese ich vielleicht in der Bibel oder gehe in die Gemeinde oder verbringe stille Zeit mit dem Herrn. Dann kommt meine Beziehung mit Jesus. Aber das Wichtige zuerst. Und dann das Geistliche, das wird dann hinzugefügt, wenn ich irgendwo noch dazukomme. Das, naja, vielleicht so einmal in der Woche am Sonntagmorgen, wenn ich daheim nichts zu tun habe und wenn kein Fußballspiel ist und ich nicht Gäste eingeladen habe zum Mittag, dann, wenn ich dazukomme, habe ich vielleicht Zeit fürs Geistliche. Das ist ein Beiwerk. Mein geistliches Leben, ewige Dinge, die sind nicht so wichtig. Nee, meine materielle Existenz, das ist wichtig. Gottesdienst, geistliche Gemeinschaft, Gebet, das ist eigentlich Zeitverschwendung. Machen wir so wenig wie möglich und so kurz wie möglich, dass wir es abhaken können, hinter uns bringen. Aber Essen und Unterhaltung und mein schnelles Auto und mein neuer Großbildfernseher mit DVD-Player und Dolby Surround, hey, das ist wahres Leben. Das ist wirklich wichtig. Das ist nicht die Einstellung von so vielen Menschen heute. Und es ist genau das Gegenteil, wie Gott Dinge sieht. Jesus hat gesagt, Matthäus 16, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben, sprich sein ewiges Leben, einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Ist verrückt, ist total auf den Kopf gestellt. Und auch der Paulus hat die Dinge ganz anders gesehen. Das ganze Argument hier ist, dass Paulus sagt, ich wäre gerne jederzeit auf materielle Dinge verzichten. Bin gewillt, darauf zu verzichten, um geistlicher, um ewiger Dinge willen. Menschen für Gott zu erreichen. Gottes Reich zu bauen. Das ist wichtig. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten. Hey, das Geistliche ist wichtig. Das ist groß. Nicht das Materielle. Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, nicht recht wir. Ihr Korinther, wenn ihr anderen das Recht auf Unterstützung und Versorgung zusteht und ihr sie unterstützt, wie viel mehr sollt ihr es für mich tun? Weiter im Vers 12, wir aber haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Warum wäre es ein Hindernis gewesen fürs Evangelium, wenn sie ihn unterstützt hätten? Ich glaube, es ist folgender Hintergrund. Leider Gottes gab es damals, wie auch heute, viele Lehrer, die falsche Lehrer, die um des Geldes willen im Dienst sind, um die Leute auszunehmen. Ist heute noch so. Sieht man dann im Fernsehen. Sind die gebt, haltet eure Geldbörse hoch. Und jetzt lang rein und gib, wie du immer geben wolltest. Gib's deinem Nachbarn und dann soll der geben, wie er immer geben wollte. und wird so viel Trara gemacht um Geld und Leute, wenn ihr nicht gebt, dann geht unser Dienst unter, dann geht Gott irgendwie bankrott. Und wenn ihr Glauben hättet, dann würdet ihr geben und dann fahren sie mit dem Cadillac herum, weil, hey, wenn du wirklich Glauben hast, dann wirst du materiell gesegnet sein. Und das ist eine Schande. Das entehrt den Herrn. Und Paulus, glaube ich, hatte die Befürchtung, wenn er sein Recht in Anspruch nehmen würde, dass diese unreifen Korinther, die, die ihm nicht wohlgesonnen sind, die neidisch sind auf ihn, dass die so einen Aufstand machen würden und so schlecht über ihn reden würden und sagen würden, hey Paulus, du bist nur im Dienst wegen dem Geld, wie diese ganzen anderen falschen Typen da. Du willst uns nur ausbeuten. Und Paulus hat die Sorge, dass das schlechte Zeugnis wäre und dass das sein Ruf als Apostel beschädigen würde und ein Hindernis werden würde, damit Menschen das Evangelium annehmen. Und er sagt, es ist mir so wichtig, dass ich auf den Unterhalt verzichte. Das materielle Zeug ist es nicht wert, eine einzige Seele aufs Spiel zu setzen. Das waren die Prioritäten von Paulus. Ich verzichte gern, wenn das ein Hindernis wäre. Das ist übrigens der Grund, warum wir hier ganz am Anfang, wo wir Gemeinde begonnen haben, hier beschlossen haben, keine Kollekte zu sammeln während dem Gottesdienst. Ich meine, das ist okay, Kollekten einzusammeln. Und viele Chapels tun das auch. Aber unsere Beobachtung war, dass es zu viele Gemeinden hier gibt, die so viel Betonung auf Geld und auf materielle Dinge legen. Und Leute, ihr müsst geben und gibt zwei Predigten im Gottesdienst. Einmal die wirkliche und die zweite übers Geben. Und Leute, ihr müsst mehr und... Oh. Und ich meine, einige von euch waren in Gemeinden, wo so Dinge gesagt wurden wie, hey, schmeiß doch nicht Münzen in Kollektenkorb, weil das macht so einen Lärm, schmeiß Papiergeld rein. Das ist traurig. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen nicht damit in Verbindung gebracht werden. Wir wollen nicht, dass es ein Hindernis wird, dass Menschen Gottes Wort hören oder das Evangelium kennenlernen. Wir sind nicht wegen Geld hier. Hey, wir stellen eine Spendenbox hinten auf. Da kann wer wirklich geben will, der kann reinwerfen, was er geben will. Paulus sagt, ich hätte das Recht auf Unterhalt durch euch, aber es gibt Dinge, die sind so viel wichtiger. Und da verzichte ich gern drauf. Und er sagt hier sogar, wir ertragen alles. Doppelbelastung durch einen Nebenjob. Paulus hat Zelte gemacht, dass die Leute auf ihn runtergesehen haben. Manuelle Arbeit war keine coole Sache, war kein cooler Job in der griechischen Kultur. Ihr tragt, dass ihr auf mich runterseht, ihr Korinther, die hatten keinen Respekt vor ihn. Paulus verlangt sein Recht nicht, also ist auch kein echter Apostel da. Paulus ist wirklich schwach, das haben die gesagt. Es ist traurig, wie Leute das ausnutzen. Und die Leute, die sie ausnutzen, dann sich noch lustig da über sie machen. Und im 2. Korinther im Kapitel 11 sehen wir, dass Paulus wirklich Mangel gelitten hat, als er in Korinth war. Er hat wirklich Mangel gelitten. Ist traurig. Vers 13 sehen wir ein Argument vom Tempel her. Ich glaube, es ist der fünfte Punkt oder das fünfte Argument oder so, was der Paulus aufführt. Ich würde nicht gern mit dem Paulus streiten. Paulus war so ein genialer Denker, so ein Logiker. Ein Argument nach dem anderen. Wäre schwer gewesen, mit ihm zu argumentieren hier. Sagt im Vers 13, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen? Dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? Priester, die haben immer einen Teil von dem Opfer bekommen, als Versorgung für sich und für ihre Familien. Vers 14, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkünden, verordnet, vom Evangelium zu leben. Also das letzte Argument hier kommt auf den Herrn Jesus selbst zurück. Jesus sagt es. Und wir haben die Stellen schon gelesen. Jesus sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und es ist klar gelehrt in der Bibel durch Jesus, dass die, die geistig dienen, von denen materiell versorgt werden sollen, die denen sie dienen. Haben ein Recht drauf. Echtes Recht in diesem Fall. Nicht so Rechte, wo Leute sich manchmal vorstellen, dass sie haben. Wer gibt ihnen das Recht? Nee, hier ist echtes Recht, nämlich Jesus, geht. Das ist biblisch, das ist richtig. Und wie gesagt, auf heute umgelegt, das heißt nicht, dass Pastor oder Prediger ein Recht hat auf seinen Cadillac oder auf seine Villa, auf Luxus. Nee, Versorgung der Grundbedürfnisse. Paulus hat gesagt, wenn ihr was zu essen habt und was anzuziehen habt, lasst euch dran genügen. Pastoren, Missionare, Menschen, die im geistigen Dienst sind, die sollten ein einfaches Leben leben, meiner Meinung nach. Sollten auf keinen Fall über dem Lebensstandard der Leute leben, denen sie dienen. Sie sind nicht dazu da, um reich zu werden. Darum geht es nicht im Dienst. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass wir ein Recht haben auf Anstellung oder auf ein geregeltes Einkommen. Georg Müller, dieser bekannte Pastor, der südlich von England hier ein Waisenhaus mit 2000 Kindern neben seiner Gemeinde noch mitbetreut hat, der hat sich geweigert, ein Gehalt zu nehmen. Er hat gesagt, nee, ich will Herrn vertrauen, nicht abhängig werden von Menschen oder von Organisationen. Und Gott hat ihn versorgt, wieder durch Menschen. Gott arbeitet durch Menschen. Leute, die ihm Essen vorbeigebracht haben oder Geschirr oder praktische Dinge, was sie gebraucht haben für ihr Waisenhaus. Kuverts mit Geld drin im Postkasten. Gott hat sie versorgt. Gott sagt ja nicht unbedingt, der Pastor hat ein Recht auf Anstellung. Naja, aber Recht, dass er versorgt wird, auf welche Art auch immer. Das kann auch anders sein. Und ich persönlich, ich habe beides erfahren. Die ersten 2 Jahre, wo ich hier war, habe ich gearbeitet, Nebenjob in der Fabrik, um Lebensunterhalt zu verdienen, dass ich hier in der Gemeinde dienen kann. Und jetzt kann die Gemeinde sich's leisten und ich bin angestellt um ein kleines Gehalt, was meine Grundbedürfnisse versorgt. Essen und Dach über dem Kopf, Krankenversicherung. Das ist ja kein Geheimnis, die meisten wissen es eh. 860 Euro brutto. Bei mir die Philosophie der offenen Bücher. Und das ist ein Segen. Das ist ein gewisses Maß. Naja, wo man, wenn man weiß, okay, da wird was sicher da sein, ist angenehmer als total Ungewissheit. Und ich habe es auch immer wieder erlebt, dass Kuverts im Briefkasten sind. Gott versorgt, meistens genau zum richtigen Timing. Wenn ich Service brauchte fürs Auto oder irgendwo zusätzliche Kosten, Gott versorgt. Oder manchmal ein Scheck von Amerika, von Freunden. Oder manchmal von Leuten, die ich gar nicht wirklich kenne, die sich von Gott gebrauchen lassen. Oder Leute, die mir Kuchen backen. Jemand hat mir sogar ein Auto geschenkt, sein altes Auto, als ich ein Auto gebraucht habe, um in die Arbeit zu kommen. Gott versorgt. Ich kann mich nicht beklagen. Gott versorgt, Gott ist gut. Er versorgt die, die für ihn leben. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, so, seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, die den Herrn nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater, der weiß, was ihr dies alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, das wird euch hinzugefügt werden. Das ist die richtige Priorität. Gottes Reich, seine Gerechtigkeit und das andere wird hinzugefügt werden. Nicht umgekehrt. Materielle. Darum geht es im Leben und dann das Geistliche wird hinzugefügt. Gott ist gut. Gott versorgt. Ich kann es bekennen. Ich habe es erlebt die letzten 6,5, 7 Jahre bald im Herbst hier. Und auch ihr habt ein offenes Herz und lasst euch gebrauchen. Also ich bin gesegnet. Ich bin dankbar. Es ist immer schwierig, über so Stellen zu predigen. Ich predige da nicht drüber, weil es mir schlecht geht. Im Gegenteil, ich bin dankbar, ich bin gesegnet. Vers 15, aber ich habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht, ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es mir so geschehe. Schreibe nicht, damit ihr mich unterstützt. Bitte versteht, ich predige auch heute nicht über das Thema, deswegen, so verborgener Hinweis, hey, ihr solltet mir mehr geben. Nee, sondern weil wir Vers für Vers durch die Bibel gehen. Und das ist unser Text heute Morgen, also Deswegen ist es heute Morgen unser Thema. Ganz einfach. Bin nicht wegen Geld hier. Ist der falsche Job, um materiell reich zu werden. Also wer immer sich überlegt, im Dienst zu gehen, wenn er die Motivation hat, das könnt ihr abhaken. Falscher Job. Aber ich möchte lieber geistlich reich sein und reich werden, ewigen Schatz haben. Das ist viel wichtiger. Ich bin hier, weil der Herr mir gesagt hat, dass ich hier sein soll. Und wisst ihr was, ich bleibe auch so lange hier, bis er sagt, dass er mich woanders haben will. Selbst wenn ihr mir kein Gehalt zahlen könntet, wäre noch immer da. So einfach würde er mich nicht loswerden. Es ist eine Freude, es ist ein Vorrecht, hier dienen zu dürfen. Ich habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe diese doch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschehe. Denn es wäre mir besser zu sterben, als meinen Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Mein Ruhm, das Evangelium ohne Unterstützung, ohne zu betteln, zu verkündigen. Paulus sagt, ich würde lieber sterben, als dass ich einen Cent von euch nehme, ihr Korinther. Eigentlich eine sehr traurige Aussage. Er, der Paulus, der ihnen 1,5 Jahre selbstlos gedient hat, und sie haben den Paulus hungern lassen, als er bei ihnen war. Er hat Mangel gelitten, sagt er selbst. Haben nicht das Potenzial gesehen, den Paulus freizusetzen. Er hat sich überlegt, was der Paulus, was hier schon passiert ist in Korinth. Wie viel mehr passieren hätte können, wenn sie den Paulus freigesetzt hätten, vollzeitlich das Evangelium zu predigen. Haben auch nicht die Chance gesehen, in ihn und in seinen Dienst zu investieren und Anteil an dieser Frucht zu haben, die Paulus gebracht hat. Und jetzt sagt der Paulus, wisst ihr was, ich nehme keinen Pfennig von euch. Ist traurig. War bei anderen Gemeinden nicht so. Paulus hat Unterstützung gern angenommen. Es ihm die Freiheit geschenkt hat, seine ganze Energie in den geistlichen Dienst zu investieren. Gemeinde in Philippi. Die haben ihm Unterstützung gesandt, als er in Korinth war. Und Gemeinde in Philippi, die waren diejenigen, die seinen Mangel letztlich behoben haben und ausgeglichen haben. Gemeinde in Philippi, die haben den Wert erkannt, den Paulus freizusetzen für den Dienst am Evangelium. Und wenn wir den Philipperbrief lesen, was für einen anderen Ton der hat, als dieser Korintherbrief hier. So einen warmen, herzlichen Ton, voll Dankbarkeit für die Liebe der Geschwister und für diese Partnerschaft im Dienst. Korintherbrief hätte auch einen anderen Tonfall haben können. Die hätten auch so eine Beziehung mit dem Apostel Paulus haben können. Aber die waren zu unreif, die waren zu egoistisch, haben sich zu sehr um sich selbst gedreht, mit all den Problemen, das es bringt. Und deswegen muss der Paulus hier eigentlich einen sehr harten Brief schreiben, Brief der Korrektur. Paulus sagt, mein Ruhm ist, dass ich von euch nichts nehme. Vers 16, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ich habe keinen Ruhm, wenn ich das Evangelium verkündige. Ich tue es nur deswegen, mich zu rühmen. Hey, ich bin Apostel. Ich bin Evangelist. Seht, wie toll ich bin. Rühmt mich, Leute. Paulus sagt, ich tue nicht das, was ich hier tue, weil ich mich hervortun will. Nein, sondern es brennt in mir. Ich kann nicht anders. Im 2. Korinther Kapitel 5 sagt er, die Liebe Christi drängt uns. Wir haben so eine gute Botschaft. Wir haben einen Gott, der uns so liebt und der uns Erlösung anbietet. Und ich kann nicht tatenlos zusehen, wie die Menschen verloren gehen, in die Hölle gehen und den ewigen Sinn ihres Lebens versäumen. Ich muss es weiter sagen, sagt der Paulus, kostet es, was es wolle. Das ist auch die Einstellung, die wir haben sollten. Auch wir sind mit dieser Verwaltung vertraut. Uns ist das Evangelium, die frohe Botschaft, anvertraut. Und wir haben das Vorrecht, dass wir es weiter sagen dürfen, dort, wo wir sind, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen. Wir haben Verantwortung für unsere Stadt hier. Das ist der Grund, warum wir Einsatz machen wollen. Selbst wenn es anstrengend ist, vielleicht das ganze Wochenende hier zu sein. Selbst wenn es bedeutet, Opfer zu bringen. Aber Leute, wir müssen es weiter sagen. Wir können es nicht auf andere verlassen, dass die das machen. Paulus hat gebrannt dafür. Das ist keine Pflichtübung. Aber Paulus sagt, Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Liebe Christi drängt mich. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Ich weiß, wenn ich Gott mit dieser Einstellung diene, dann wird er mich belohnen und er wird mir Türen öffnen, Menschen zu erreichen, die ich sonst nicht erreichen könnte, wenn ich hier auf mein Recht beharren würde. Vers 19, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die untergesetzt sind, wie einer untergesetzt, obwohl ich selbst nicht untergesetzt bin, damit ich die, welche untergesetzt sind, gewinne. Ich bin den Juden ein Jude geworden, in die Synagogen gegangen, dort mit denen aus dem Alten Testament diskutiert und gepredigt. Hat den Timotheus beschneiden lassen, damit er den Juden kein Anstoß ist. Hat ein Nazirea-Gelübde auf sich genommen, wo er erst ein Hippie ist, sich die Haare wachsen lässt und dann Skinhead wird, sich den Kopf schert. Paulus hat die Reinigungsriten im Tempel mitgemacht. Sagt, ich bin frei davon, aber ich tue es trotzdem, damit ich die Juden für Jesus erreiche. Vers 21. Denen, die ohne Gesetz sind, den Heiden, bin ich wie einer ohne Gesetz, wie ein Heide geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern ich bin unter dem Gesetz Christi. Und es ist Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie dich selbst, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Mit den Heiden hat der Paulus auf den Marktplätzen diskutiert, auf den Straßen. Und er hat mit ihnen gegessen, was den Juden verboten war. Und in Athen, als er gepredigt hat, hat er nicht mit denen aus dem Alten Testament von den Propheten her gepredigt, sondern hat angefangen mit dem Altar zu dem unbekannten Gott, der da rumgestanden ist. Und hat über Schöpfung zu ihnen geredet, sogar ihre eigenen Philosophen zitiert. Paulus war unheimlich flexibel. Botschaft war immer dasselbe, das Evangelium war immer das gleiche, aber die Form, da war Paulus flexibel. Juden ein Jude, den Heiden ein Heide, damit ich möglichst viele gewinne. Ich verzichte auf meine Kultur, auf meine Rechte, auf meine Vorstellungen, auf meine Freiheiten, wenn ich nur Leute für Jesus gewinnen kann. War sehr flexibel, der Paulus. Und es ist wichtig, wenn wir evangelisieren, wir müssen den Leuten zuhören. Wir müssen auf sie eingehen, dass wir die abholen, wo sie gerade stehen. Also wenn ich Geschäftsleute erreichen will, dann trage ich einen Anzug und passe mich an. Obwohl ich Gott sei Dank in Jesus frei bin, keinen Anzug zu tragen. Oder wenn wir Jugendliche erreichen wollen, die auf Hip-Hop stehen, na, dann machen wir ein Hip-Hop-Konzert und bauen da die Message mit ein. Obwohl es vielleicht nicht mein Lieblingsmusikstil ist. Aber ich passe die Form, wie ich das Evangelium verkündige, meinen Zuhörern an. Mein Lebensstil, darum geht es eigentlich hier, passe ich an. Damit ich nur möglichst viele gewinne. Den Schwachen, Vers 22, bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Die mit einem schwachen Gewissen, die kein Götzenopferfleisch essen. Mit denen habe ich ein Fischmeck gegessen und einen Gemüseburger. Damit ich denen dienen kann. Kein Problem. Wenn es ein Anstoß ist, esse ich lieber gar kein Fleisch mehr, sagt der Paulus. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Ich verzichte gern auf mein Recht um eines höheren Guts willen. Und da bin ich euer Vorbild, ihr Korinther. So soll doch ihr leben, wenn es um Götzenopferfleisch geht. Wir haben höhere Ziele. Wir haben höhere Werte als unsere Rechte. Ich tue alles um des Evangeliums willen, um an ihn Anteil zu bekommen. Wir werden die nächsten Verse, wir werden da noch nächstes Mal drauf zurückkommen, aber ich will sie heute nur lesen, weil es schon spät ist. Aber ich will sie lesen, weil wir da so einen Eindruck vermittelt bekommen, wie der Paulus gelebt hat.
Sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, damit ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Paulus war ein ausgerichteter Mann, ein fokussierter Mensch. Er hat die Ewigkeit und sein christliches Leben ernst genommen. Paulus war gewillt, Gutes aufzugeben, auf Gutes zu verzichten, um Besseres zu gewinnen. Paulus war gewillt, einen Preis zu bezahlen, wie der für einen Marathonlauf trainiert und deswegen nicht jeden Tag Pizza isst, sondern Vogelfutter, solche Sachen. Bin gewillt, den Preis zu bezahlen. Paulus war ein Mann mit Vision und er hatte Vision dafür und er war bereit dafür, alles zu geben. Ich habe eine Berufung, ich habe ein Ziel, ich laufe so, dass ich gewinne. Ich fand den Eindruck, manche Christen, die laufen nicht, die schlendern durchs Leben. Manche verschlafen ihr Leben vielleicht sogar. Hat den Eindruck, die wollen gar nicht gewinnen. Ewigkeit, Himmel ist egal, Schätze im Himmel. Wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Es ist herausfordernd, das Leben von Paulus so zu betrachten. Bist du ein Läufer für Jesus? Oder bist du ein Spaziergänger oder vielleicht noch schlimmer ein Penner? Tozer, dieser bekannte christliche Autor, hat gesagt, man kann an 7 Dingen erkennen, was für ein Mensch jemand ist. Was will er am meisten? Woran denkt er am meisten? Wie gebraucht er sein Geld? Was macht er mit seiner Freizeit? Mit wem hängt er am liebsten rum? Wen oder was bewundert er? Und als letztes, worüber lacht er? Gibt keinen Zweifel, was für ein Mensch der Paulus war. Worum sein Leben sich gedreht hat. Der Paulus war ein Läufer für Jesus mit vollem Einsatz. Also lassen wir uns herausfordern heute Morgen. Wenn du dein Leben ehrlich anschaust, wofür lebst du? Was für ein Mensch bist du? Nehmen wir den Gedanken mit in die nächste Woche. Vater, wir danken dir für Paulus. Paulus ist mein Held, Herr. Ich danke dir für dieses Vorbild. Für diesen leidenschaftlichen Mann, der so gebrannt hat für dich. Und Gott, prüf du unsere Herzen. Herr, veränder du uns, dass uns wirklich das wichtig ist, was dir wichtig ist. Und das, was vergänglich ist, Herr, dass es auch uns nicht so einnimmt. Dass wir nicht dafür leben. Herr, dass wir nicht geistliche Penner sind oder irgendwo Spaziergänger, sondern Jesus, dass wir Läufer sind, die einen Preis gewinnen, die einen Unterschied machen in dieser Welt und Menschen mit in den Himmel nehmen. Füll uns mit deinem Geist. Hilf uns so zu leben, Herr. In Jesu Namen. Amen.